Diese Wahl war im Juli überall in den News. Und zwar, weil es Stress gab. Das gibt sogar er hier zu, Jens Spahn, Unionsfraktionschef.
Wir haben ja gelernt, das hätte nicht passieren dürfen. Vor der Sommerpause, als die Wahl abgesetzt werden musste. Und natürlich haben wir diesmal das Verfahren auch besser gemacht, die Rückkopplungsschleifen besser gemacht. Ich habe mich auch selber früher und stärker eingebracht.
Der Bundestag sollte abstimmen über 3 neue RichterInnen für das Bundesverfassungsgericht. Eigentlich waren sich Union und SPD einig über die KandidatInnen, aber plötzlich gab es Streit um eine von ihnen, Frauke Brosius-Gersdorf. Die Union wollte sie doch nicht mehr mittragen. Am Ende war die SPD sauer und die Wahl wurde verschoben. Und jetzt gibt es einen zweiten Anlauf mit neuer Kandidatin, Sigrid Emmenegger. Der Druck ist hoch und die Wahl wichtig. In dieser Folge gucken wir uns an, wer die neue Kandidatin ist und fragen uns auch, kann die Mission Debakelvermeidung gelingen? Oder lauern da noch Gefahren bei den anderen beiden Kandidaten?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und das hier ist euer täglicher News-Podcast. Wir schauen uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, konkret bedeuten. Ihr hört neue Perspektiven und bekommt kurz und kompakt die Hintergründe. Juli 2025. Kurz vor der Sommerpause des Bundestags. Viele denken sich wahrscheinlich nur noch diese eine Abstimmung und dann erstmal ein bisschen Urlaub. Aber dann gibt's Drama.
Riesen-Eklat heute im Bundestag.
Einen solchen Vorgang wie diesen, ein solches Desaster, hat es in der Geschichte der Wahlen zum Bundesverfassungsgericht in diesem Hohen Haus noch nicht gegeben. Und die Verantwortung dafür tragen in allererster Linie Sie, Jens Spahn, und auch Sie, Herr Merz.
Die im Bundestag abgesagte Verfassungsrichterwahl hat viel politischen Staub aufgewirbelt.
Die Union möchte Plagiatsvorwürfe gegen die Kandidatin prüfen lassen. Sie stand auch vorher wegen angeblich sehr liberaler Ansichten in der Abtreibungsfrage in der Kritik, hieß es.
Ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft.
Die von der SPD nominierte Juristin für das Bundesverfassungsgericht, Brosius-Gersdorf, will nicht länger für die Richterstelle kandidieren. Sie begründete ihren Schritt mit dem Widerstand in den Reihen der Unionsfraktion.
Frauke Brosius-Gersdorf sagt also selbst, ich bin raus, sucht euch eine andere. Und das hat die SPD gemacht. Sie hatte hier die Aufgabe, eine passende Kandidatin vorzuschlagen. Justus Wolters aus dem Unboxing-News-Team. Wer ist die neue Sigrid Emmenegger?
Also so die Basic Facts zu ihr sind, dass sie seit 2021 Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist. Sie ist 48 Jahre alt, hat 2 Kinder. Und wichtig in diesem Kontext der Wahlen jetzt ist zu wissen, dass sie in der Öffentlichkeit praktisch noch so gar nicht aufgefallen ist. Also eigentlich weiß man nicht viel über ihre politischen Ansichten oder sie als Person.
Das dürfte auch ein Grund sein, warum die SPD sie vorgeschlagen hat.
Genau, aus Sicht der SPD scheint sie eine sichere Bank zu sein. Und das sieht wohl auch die Union so. Öffentlich hat sich Emmenegger noch nicht kontrovers geäußert oder so.
Anders als ja ihre Vorgängerin, die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, Teile der Union hatten sich ja zum Beispiel an ihrer Haltung zu Abtreibungen gestört, weshalb sie dann auch nicht gewählt wurde.
Genau, und das wollten SPD und Union auf keinen Fall wiederholen. Sieht man auch an den Äußerungen zu Emmenegger. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat das besonders herausgestellt. Er findet, dass Emmenegger das erforderliche Maß an Zurückhaltung für das Amt mitbringe.
Also kann man sagen, Emmenegger kommt so ohne Ecken und Kanten daher.
Ja, zumindest sind keine Ecken und Kanten bekannt. Und ihre Karriere ist wie gemalt für eine künftige Bundesverfassungsrichterin. Sie hat in Freiburg und im schwedischen Uppsala studiert. Promoviert hat sie unter Andreas Voskuhle, der später Präsident des Bundesverfassungsgerichts geworden ist. Das hat sie übrigens gemein mit der anderen Kandidatin, Ann-Kathrin Kaufold. Auch die hat in Freiburg unter Voskuhle promoviert.
Scheint so ein bisschen die Kaderschmiede zu sein für das Bundesverfassungsgericht.
Ja, aber Emmenegger bringt auch noch mehr darüber hinaus mit. Also sie hat karrieremäßig auch noch mehr vorzuzeigen. Ihre Doktorarbeit wurde ausgezeichnet und dann hat sie an verschiedenen Gerichten Stationen gemacht, etwa an den Verwaltungsgerichten Konstanz und Mainz. Dann hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht gearbeitet. Sie kennt den Laden also jetzt auch schon von innen, kann man sagen, in dem sie ja künftig dann arbeiten soll. Danach war sie am Oberverwaltungsgericht in Koblenz, bevor sie dann nach Leipzig gegangen ist, ans Bundesverwaltungsgericht. Und da war sie jetzt zuletzt im 11. Revisionssenat, der sich mit dem Recht und den Streitigkeiten rund um, ja so grob gesagt, Energiethemen auseinandersetzt.
Also SPD, CDU und CSU scheinen hinter Emeneger zu stehen. Was sagt denn die Opposition zu ihr? Auf die Stimmen wird es ja dann am Ende auch ankommen.
Da gibt es von keiner Partei so richtig Kritik. Also der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak hat sie eine gute, respektable Kandidatin genannt. Die Linken haben sich weder positiv noch negativ zu ihr geäußert. Und von der AfD hat der stellvertretende Bundesvorsitzende Stefan Brandner sie als unproblematische Personalie bezeichnet. Also viel Gegenwind hat Emeneger da offenbar bei der Wahl nicht zu erwarten.
Aber da wären ja noch die zwei anderen KandidatInnen, die morgen gewählt werden sollen. Ann-Kathrin Kaufhold und Günther Spinner. Gibt's an denen Kritik aus der Opposition?
Also an Kaufhold gibt's Kritik aus den Reihen der AfD. Da wird die Juraprofessorin als Aktivistin bezeichnet. Die AfD begründet das damit, dass Kaufhold Mitglied einer Kommission war, die sich im Auftrag des Berliner Senats mit der Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen beschäftigt hat. Und aus den restlichen Fraktionen hört man allerdings keine Kritik an Kaufhold. Am anderen Kandidaten, also an Günther Spinner, gibt's an sich auch keine Kritik. Nur die Linke hätte es gern gehabt, wenn die Union im Zuge des Vorschlags mal mit ihr gesprochen hätte.
Ein Fail wie im Juli dürfte es also eigentlich kein zweites Mal geben. Oder, wie Jens Spahn das ausdrücken würde:
Wir haben ja gelernt, das hätte nicht passieren dürfen.
Und das ist auch wichtig.
Na, weil das Verfassungsgericht wichtig ist. Das entscheidet darüber, ob Gesetze bestehen bleiben, auch wenn es selten welche kippt. Es entscheidet darüber, wie Grundrechte auszulegen sind. Und da kommen dann auch solche Sachen raus wie die Klimaentscheidung oder dass es überhaupt überprüfbares Recht auf Sozialhilfe gibt oder was Meinungsfreiheit heißt, um jetzt mal ganz willkürlich ein paar Beispiele aufzuzählen. Und es entscheidet zuweilen auch darüber, wie politische Institutionen miteinander umgehen, also zum Beispiel über Rechte der Opposition im Bundestag. Und deswegen ist es wichtig, wer da hinkommt, aber es ist auch wichtig, dass die Wahl dafür steht, dass diese Richter unabhängig sind.
Ihr hört hier gerade:
Ich bin Gudula Geuter. Ich bin im Hauptstadtstudio für Rechtspolitik zuständig und ich war auch einige Jahre lang in Karlsruhe am Sitz des Bundesverfassungsgerichts als Journalistin für den Deutschlandfunk.
Gudula ist Juristin. Sie ist tief im Thema. Wie schaust du denn jetzt auf den zweiten Anlauf bei der Wahl? Glaubst du, alles geht gut?
Das heißt so schön, Prognosen sind schwer, vor allem wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Aber ja, ich glaube schon, dass das klappen dürfte. Beim letzten Mal ist es ja schon sozusagen sehr früh gescheitert, nämlich an der Union, also eigentlich einem Koalitionspartner, sodass sich da alle anderen Fragen dann gar nicht mehr gestellt haben. Das glaube ich diesmal nicht. Ich glaube, diesmal wird die Koalition stehen. Und dann ist eben noch die Frage, wir brauchen ja eine Zweidrittelmehrheit. Und das heißt, wenn man nicht auf die AfD angewiesen sein will, ob Grüne und wenigstens einige Linke mitmachen. Bisher sieht das eher so aus, auch wenn es da kleine Fragezeichen gibt.
Vor der Wahl im Bundestag, auf die jetzt alle gucken, haben hinter verschlossenen Türen schon 12 Abgeordnete beraten über Sigrid Emeneger im sogenannten Richterwahlausschuss und haben sich mit Zweidrittelmehrheit für sie entschieden. Soweit war die erste Kandidatin, Frauke Brosius-Gersdorf, aber auch schon gekommen. Erst auf den letzten Metern kam dann der ganze Stress auf und es war nicht mehr sicher, dass der Bundestag sie auch mit Zweidrittelmehrheit bestätigen würde. Gudula, lass uns mal darüber sprechen, warum RichterInnen überhaupt noch mal durch den Bundestag gewählt werden müssen.
Das ist eine Sache, die noch nicht so lange gilt, dass der Bundestag noch mal darüber abstimmt. Und der Grund dafür ist, dass man zum einen mehr Transparenz herstellen wollte, dass das nicht im Hinterzimmer passiert, weil eben die Wahl der Verfassungsrichter so wichtig ist. Aber es sollte eben auch das Zeichen sein, dass wirklich der Bundestag dahinter steht, mit dieser sehr großen Mehrheit von 2/3, auch um die Bedeutung des Gerichts nochmal deutlich zu machen. Was dann aber natürlich gleichzeitig heißt, dann muss es eigentlich eine echte Wahl sein und dann müssen die Leute eben auch dahinter stehen.
Das war nicht immer so, richtig?
Nein, das war nicht immer so. Lange Zeit war das so, dass nur in diesem Wahlausschuss gewählt wurde, sozusagen stellvertretend für das Parlament. Und da hat man 2015 entschieden, dass man eben aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, das anders haben will, dass man wirklich sagen will, der Bundestag ist derjenige, der die Verfassungsrichter wählt.
Was ist denn das Ziel von dieser Wahl in 2 Schritten?
Also warum der Bundestag nochmal wählt, habe ich gesagt. Aber warum vorher ein Ausschuss auch nochmal darüber entscheidet, das hat eben den Grund, dass es ja eigentlich wirklich um Fachlichkeit geht. Es geht ja eigentlich nicht darum, ob jemand die politische Meinung von diesen Leuten gut findet, sondern das sind eben alles hoch ausgebildete Spezialisten. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn darüber auch Fachpolitiker, die sich da drin auskennen, entscheiden. Deswegen diese zwei Schritte.
Einige fragen sich ja seit dem Chaos im Juli ganz grundsätzlich, warum die Politik mitredet bei der Wahl von RichterInnen. Die sollen ja unabhängig sein. Was sagst du dazu?
Naja, die sollen unabhängig sein, aber die sollen auch demokratisch legitimiert sein. Und das ist immer bei der Ernennung von Richtern, bei der Frage, wie man mit Beförderungen umgeht und eben auch bei der Wahl von Richtern ans Bundesverfassungsgericht, die Quadratur des Kreises. Man braucht einerseits die Rückbindung an den Wählerwillen, die kriege ich nur, wenn die Politik mitredet. Und ich brauche andererseits eben ein Verfahren, das gewährleistet, dass die Leute unabhängig sind. Und das macht man eben einmal durch diese breite Mehrheit, dann dadurch, dass sie eine lange Amtszeit haben, 12 Jahre, dadurch, dass sie nicht wiedergewählt werden können, dass sie also während sie Recht sprechen, nicht darauf schielen müssen, ob sie wiedergewählt werden und anderes. Und das ist eben der Versuch, diese beiden Elemente zu vereinbaren.
Beim Thema Wählerwille würden einige wahrscheinlich jetzt sagen, dann müsste so langsam aber jetzt auch mal die AfD ein Vorschlagsrecht haben. Was sagst du dazu?
Ja, eigentlich ist das so. Also wir brauchen die Abbildung der demokratischen Mehrheiten eigentlich auch bei der Bestimmung der Richter. Und das hat in der Vergangenheit nicht immer direkt geklappt, wenn es neue Parteien gegeben hat. Und das muss vielleicht auch nicht sofort immer klappen. Bei den Grünen war es zum Beispiel so, als die irgendwann mal im Bundesrat eine Minderheit, eine qualifizierte Minderheit hatten, mit der sie Wahlen hätten blockieren können. Da hat man dann gemerkt, oh, die müssen wir ja eigentlich auch einbinden. Die FDP hat man irgendwann eingebunden, weil sie Koalitionspartner war. Und eigentlich wäre es demokratisch sinnvoll, auch die AfD einzubinden. Das, was man sozusagen für den Ausschluss der AfD sagen könnte, ist, dass man eben keine Extremisten im Parlament haben will. Das ist aber natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn Extremisten gewählt werden. Das andere ist, dass man, wenn man Parteien Mitspracherecht gibt bei diesen Wahlen, dass man denen dann natürlich auch die Möglichkeit in die Hand gibt, destruktiv zu blockieren. Das heißt, dass man ihnen das Mittel in die Hand gibt, das Verfassungsgericht lahmzulegen, damit überhaupt niemand mehr gewählt wird. Oder dass man absichtlich eben völlig unmögliche Vorschläge macht, die nicht mehrheitsfähig sind. Und deswegen hat man da eben versucht, vergangenes Jahr, 2024, zum Ende der letzten Legislaturperiode, Regeln zu finden, wie man das verhindern kann. Das führt jetzt dazu, zum Beispiel, weil man im Bundestag überhaupt nicht weiterkommt, dass dann auch der Bundesrat wählen könnte, auch die Richter, für die er eigentlich nicht zuständig ist und anderes. Aber das bleibt eine demokratische Frage, die man für sich beantworten muss.
Es gibt ja eigentlich verschiedene Wege, diese RichterInnen zu wählen. Wir haben eben über zwei gesprochen, die jetzt und in der Vergangenheit benutzt wurden. Was wäre denn ein Weg, um wirklich möglichst wenig Chaos zu haben?
Möglichst wenig Chaos habe ich, wenn Justizminister die ernennt. Nur das will ich halt nicht, aus anderen Gründen. Das wäre nicht gut für die Unabhängigkeit. Es wäre auch nicht gut für die breite Repräsentanz von verschiedenen Personen. Möglichst wenig Chaos habe ich, wenn es eine sogenannte Kooptation gibt. Das heißt, wenn Richter bestimmen, wer Mitrichter sein soll. Da habe ich aber wieder das Problem entweder einer Kastenbildung oder auch der sehr viel geringeren demokratischen Legitimation. Es gibt kein ideales Verfahren für die Bestimmung von Verfassungsrichtern. Das sind immer Kompromisse, es ist immer die Quadratur des Kreises. Und ich glaube, eigentlich ist das Verfahren gar nicht schlecht. Es war auch vorher das Verfahren nicht schlecht, das wir hatten. Das war zumindest im Ergebnis immer gut oder überwiegend gut, was über den Richterwahlausschuss rausgekommen ist. Man kann da nur wohl die Uhr nicht zurückdrehen. Man kann nicht zu dem alten System zurückgehen, weil es eben jetzt eine breitere demokratische Legitimation gibt. Und das kann man in die eine Richtung ändern, aber nicht in die andere.
Gudula, deine Einschätzung als Juristin. Was wäre denn ein gutes Wahlverfahren?
Ich glaube, eigentlich ist das Verfahren ganz in Ordnung, das wir haben. Aber was ich nochmal für wichtig halte, ist, dass man das an einer Stelle auch nicht ändert, nämlich diese Mehrheit von 2/3, die wir haben. Das sage ich deshalb, weil diese Mehrheit von 2/3 nicht im Grundgesetz steht, sondern nur in einem einfachen Gesetz. Das heißt, die könnte eine Koalition auch ändern. Und das, glaube ich, wäre nicht gut für das Bundesverfassungsgericht, weil dann eben wir möglicherweise auch eine Polarisierung hätten, wie wir sie zum Beispiel am Supreme Court in den USA haben und damit auch die Akzeptanz dieses Gerichts möglicherweise immens leiden könnte.
Für die Koalition aus Union und SPD wäre das ein echtes Problem. Würde aber nicht heißen, dass die Posten beim Bundesverfassungsgericht nicht besetzt werden könnten. Der Bundesrat könnte einspringen und die RichterInnen wählen. Ob das wirklich sein muss? Das wissen wir dann nach der Wahl im Bundestag. Die ist am Donnerstag um 16 Uhr. Das war Unboxing News für heute. Ich bin Elka Knigge. Norm Wollmacher hat diese Folge produziert. Die Redaktion hatten Justus Wolters, Thomas Otto, Mathis Dirkes und Fenja Pur. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.